Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Vollbild, das Filmmagazin, sendet heute live von den 76. Filmfestspielen von Venedig. Und ich bin nicht mehr im Hotel de Bon, sondern wieder im Studio der lieben Kollegen des italienischen Radios. Gar nicht so leicht, sich hier gerade durchzukämpfen, weil zurzeit um den großen Palazzo del Cinema heftig demonstriert wird. Es sind mehrere Demonstrationen. Es heißt, von ein paar verwirrten Fridays for Future-Aktivisten, die den Tag wahrscheinlich verwechselt haben, wird unter anderem gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig demonstriert, wie La Repubblica berichtet, und auch gegen eine geplante Mehrwertsteuererhöhung. Und wie das aussieht, wenn die Demonstranten den roten Teppich belagern, können Sie auf unserem Twitter-Kanal sehen, @dlfkulturfilm. Doch wir wollen jetzt weiter ins Kino gucken und nochmal die wichtigsten Erkenntnisse und Bilder zusammenfassen. Und dazu gehört auch die Einsicht, dass es ein starkes Jahr für den politischen Dokumentarfilm war. Ein Beispiel dafür ist Kollektiv von Alexander Nanau. Darin beobachtet der Regisseur eine Gruppe von Investigativjournalisten, die die breit angelegte Korruption im rumänischen Gesundheitssystem aufdecken. Ausgangspunkt war der tragische Brand im Nachtclub Kollektiv 2015, der zum Sturz der sozialdemokratischen Regierung unter Viktor Ponta führte. Der Film zeigt, wie viele Brandopfer in Krankenhäusern an Verletzungen starben, die bei gewöhnlicher Pflege gar nicht tödlich hätten enden müssen. Das ist der Anfang eines unfassbaren Skandals, dessen Folgen bis heute nicht komplett aufgearbeitet sind. Als ich Alexander Nanau zum Interview traf, wollte ich zunächst von ihm wissen, wofür denn dieser Club Kollektiv und seine Besucher eigentlich standen.
Die standen natürlich für eine bestimmte Generation, nicht? Eine Generation zwischen, sagen wir mal, 18 und 35, die sehr proeuropäisch ist, europäische Werte schätzt, aber auch ihr Leben so sehr westeuropäisch aussieht eigentlich, nicht? Die arbeiten alle in Multinationals und führen ein sehr so ein Globetrotter-Leben auch und wollen natürlich, dass ihr Heimatland, da wo sie leben, dass man sich in dem Land ein Leben gestalten kann, das eigentlich wie in Westeuropa ist, nicht? Und Osteuropa ist natürlich dadurch, dass es seit 30 Jahren sozusagen nach den Umstürzen 89, es hat sich ja wirklich, die Elite hat sich ja nicht wirklich geändert. Die Elite dieser Länder, also je mehr man nach Osten geht, ist sozusagen die gleiche. Also jetzt sind die Nachkommen der ehemaligen kommunistischen Partei sind an der Macht seit 30 Jahren. Natürlich aber sehr stark unterstützt von Westeuropa. Alles, was Business heißt in Westeuropa, hat diese korrupten Leute an der Macht erhalten, hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Und ja, jetzt befinden wir uns sozusagen in der Lage, in der wir diese Länder kaum noch von diesen korrupten Eliten befreien können. Und auch wenn die Justiz jetzt was machen will, sagen diese Eliten, zu Recht, nicht, weil der Westen sagt ja, oh, ihr seid korrupt und die müssen ins Gefängnis und das geht ja nicht, das alle. Und die sagen natürlich dann zu Recht, diese Eliten, Moment mal, wir haben mit euch zusammen die Korruption gemacht. Mit all den Firmen aus Österreich, aus Deutschland, aus Frankreich. Wir haben das zusammen gemacht und jetzt sagt ihr, wir sollen ins Gefängnis und ihr lebt weiter mit dem Geld, das wir zusammen geklaut haben aus diesem Land, das geht nicht. Also die Situation ist sozusagen komplex. Nichtsdestotrotz, eine junge Generation will natürlich das Ganze loswerden und will sich ein normales Leben gestalten.
Nach dem Brand im Kollektiv kommt es dazu, dass einige der Überlebenden in Krankenhäusern sterben, an Wunden, die eigentlich nicht lebensgefährlich sind zunächst. Das ist der Ursprung dieses Skandals, der schließlich dazu geführt hat, dass die sozialdemokratische Regierung gefallen ist. Es geht im Kern um gepanschte Desinfektionsmittel auf einer ganz großen Skala in Rumänien. Sie zeigen am Anfang, wie Investigativjournalisten dahinter kommen. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass die Investigativjournalisten selber zwar schockiert über das Ausmaß sind, aber wirklich überrascht über das fatale Gesundheitssystem sind sie nicht.
Naja, das Gesundheitssystem in Rumänien ist natürlich kein sehr weit entwickeltes, sagen wir mal. Und Ärzte werden geschmiert, das ist normal, nicht? Also das kommt natürlich auch aus dem Kommunismus, dass Autoritäten, und Ärzte sind ja auch Autoritäten sozusagen, dass die ihre Position missbrauchen, um sich zu bereichern, ja? Und im Gesundheitssystem ist es ganz normal, dass auch die Ärmsten mit einem Umschlag mit Geld zum Arzt gehen. Und die Ärzte akzeptieren das. Es ist sozusagen so ein Geben und Nehmen, nicht? Also man weiß, wie es funktioniert. Was ein Schock war in diesem Fall, war, dass diese Brandopfer natürlich, die sind dann nach dem Brand in die Krankenhäuser eingeliefert worden, was ja auch okay ist. Nur weiß sozusagen jeder Arzt und jeder Gesundheitsminister müsste das wissen, dass Brandopfer in Brandkliniken behandelt werden müssen. Warum? Weil Brandopfer natürlich offenes Fleisch haben und jegliche Infektion lebensgefährlich wird. So. Und das haben natürlich die Autoritäten nicht gemacht. Die haben dem ganzen Land vorgespielt, wir können auf die 180 Verletzten aufpassen, wir haben die Kapazitäten und wir haben das Know-how und wir haben die richtigen Krankenhäuser dafür, was natürlich eine große Lüge war.
Wie in Deutschland heißt es dann immer, ne? Die Qualität wie in Deutschland.
Genau, wie in Deutschland. Das war eins der Slogans der rumänischen Politiker, vor allem des Gesundheitsministers von damals, der hieß Nicolae Băniceanu. Und zusammen mit dem Premier, mit dem Victor Ponta, haben sie das ganze Land belogen. Wir brauchen nichts. Und das Lustige ist, dass auch alle Botschafter im Land sofort Hilfe angeboten haben. Also von England bis Frankreich bis Deutschland. Alle wollten sofort helfen, die Leute rausfliegen. Und sie haben gesagt, nein, nein, wir brauchen nicht. Man weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Man weiß wirklich nicht, warum macht man Statements, die ganz klar zum Tode mancher Menschen führen werden, obwohl man die Kapazität hat, sie gleich auszufliegen. Und was auch nicht passiert ist und wo auch alle geschockt waren, war, dass eigentlich, wir haben in Europa, wir sind ja auch ein EU-Land, und auch für Nicht-EU-Länder hat Europa, dieses wunderbare Europa, das sozusagen auf uns alle aufpasst, in vieler Hinsicht, hat einen Mechanismus, der heißt Protection of a... Nicht, da drückt jedes Land, wenn es eine Katastrophe gibt oder ein Brandunfall oder ein Erdbeben oder was auch immer, wo mehrere Verletzte da sind, die nicht behandelt werden können im Land, drückt man einen Knopf und sofort innerhalb von Stunden fliegen NATO-Flugzeuge ein, die equipped sind und die verteilen sie auf Krankenhäuser in Europa. Und das haben sie nicht gemacht und haben sich geweigert, das zu machen. Und das war eigentlich der Schock. Der Schock war, dass jemand imstande ist, also alle großen Professoren des Landes, alle Ärzte, der Gesundheitsminister und der Premier, dass sie geschlossen dastanden vor Kameras und gesagt haben, wir können diese Leute behandeln. Und das war ein Schock, weil irgendwie dachten alle Leute, okay, Korruption passiert natürlich. Und die kleine Korruption, nicht das Schmieren der Ärzte. Aber über Leichen gehen, das war ein Riesenschock für alle.
Jetzt gibt es diese Recherchen dieser täglichen Sportzeitung übrigens, was ich ganz interessant finde, dass es so eine Zeitung ist, die diesen Skandal aufdeckt, was ja im ersten Moment mit dem Sport sehr wenig zu tun hat. Liegt es daran vielleicht, dass in Rumänien der klassische Investigativjournalismus gar nicht so populär ist in den Medien?
Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit Italien. Was die Medien anbelangt. Nicht? Die meisten Medien sind in Händen von 2, 3 Mogulen. Das heißt auch sofort, dass politisches Interesse eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Das Lustige ist, dass diese Zeitung eigentlich auch in der Hand eines dieser Mogulen ist. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass der Journalist, der in unserem Film der Protagonist ist, der eine lange Karriere hinter sich hat, in der er wirklich seine Unabhängigkeit bewiesen hat, er hat sich sozusagen eine Position verhandelt in dieser Zeitung und hat gesagt, okay, diese Zeitung, ich kann diese Zeitung führen, wenn ihr wollt, aber nur, wenn ich komplette Freiheit habe. Und das haben sie ihm auch gegeben, weil er natürlich Profit eingebracht hat mit dem Sport, nicht? Und der Catalin Tolontan, der die Hauptfigur sozusagen in diesem Film, der investigative Journalist, hat als Sportjournalist angefangen und war so der bekannteste Sportjournalist. Und dann, seine Passion war immer Investigation. Und dann hat er angefangen, Investigationen im Sport zu machen. Und seine Investigationen haben sogar dazu geführt, dass Sportminister nicht nur gefallen sind, sondern auch nach Gerichtsurteilen ins Gefängnis sind. Das heißt, dass die Leute wirklich Vertrauen in ihm haben. Er hat auch einen Blog und ist sozusagen wirklich so die Vertrauensperson in Sachen Journalismus. Man glaubt ihm, man weiß, das ist handfest und ehrlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nach dieser Katastrophe, die ein bisschen Tschernobyl insoweit ähnelt, dass es wieder Autoritäten waren, die gelogen haben, obwohl eine Katastrophe vor allem da stand und gelogen haben, wir können das, es wird nichts passieren, es ist nichts passiert, nicht, und das ist vergleichbar mit Tschernobyl. Und dann war er sozusagen der Journalist, an dem sich dann Whistleblower gerichtet haben. Die Whistleblower hatten Vertrauen, dass er die Wahrheit publizieren wird und zwar, dass nicht ein einziges Brandopfer in einem rumänischen Krankenhaus behandelt werden kann.
Jetzt stürzt die Regierung auf Grundlage der Erkenntnisse und es wird eine Expertenregierung einberufen bis zu den nächsten Wahlen. Deshalb gibt es auch einen neuen Gesundheitsminister, dem dürfen Sie auch folgen. Jetzt hätte ich gerne die Frage, wann sind Sie mit Ihrem Projekt denn eingestiegen? Weil das ist ja ein Fall, der sich über eine längere Zeit streckt. Ja. Sie bekommen auch eine unglaubliche Nähe zu diesem neuen Gesundheitsminister. War das eine Voraussetzung, dass Sie da einsteigen? Also wie wurden Sie involviert? Wie ist dann letztendlich Ihr Filmkollektiv entstanden?
Genau. Von der Zeit her sozusagen, die Regierung ist natürlich nach dem Brand schon gefallen. Die sozialdemokratische Regierung, die Ponta-Regierung, die gesagt hat, dass wir alle behandeln können. Das hat natürlich auch mit Tolontan Investigation zu tun, aber noch nicht wirklich. Es gab wirklich eine Demonstration, Massendemonstration nach dem Feuer und da ist die Regierung gestürzt und dann ist die Expertenregierung, das was wir eine technokratische Regierung nennen, das kennen wir aus Italien auch, gibt es auch oft in Italien, die wurde dann eingesetzt und das Spannende ist natürlich, dass der erste Gesundheitsminister, den wir im Film sehen, gegen den Tolontan, gegen dessen Lügen Tolontan kämpft, ist eigentlich ein Technokrat. Ja? Das heißt, darum ist mir auch ganz wichtig, es geht nicht darum, wer an der Macht ist oder welche Partei an der Macht ist oder welche nicht an der Macht ist. Ich glaube, es geht darum, dass die an der Macht sind, dass wir Presse brauchen und Pressefreiheit brauchen, um wirklich darauf aufzupassen, dass die an der Macht sind, egal wer es ist, uns nicht umbringen.
Sie haben auch einen Vater, der ein Kind verloren hat. Sie haben eine Überlebende, eine Architektin, die ihren Körper ganz anders ausstellt. Wie wichtig war es neben der Beobachtung der Prozesse, der Recherchen, der ganzen Korruption, die aufgedeckt wird, wie wichtig war es Ihnen auch noch, die Überlebenden oder die, die mit den Folgen der Katastrophe umgehen müssen? Welche Rolle sollten Sie in diesem Dokumentarfilm für Sie haben und wie inszenieren Sie sie letztendlich?
Naja, inszenieren tue ich gar nichts, weil es natürlich ein observationaler Dokumentarfilm ist und sozusagen ich greife nie ein. Ich filme wirklich einfach nur, was vor der Kamera passiert. Ich habe gesagt, nie, lass uns das nochmal sagen, nie. Ich filme wirklich Leben, wenn es stattfindet und dann montiere ich das. Die Wichtigkeit dieser Leute, also das ist die Balance im Film sozusagen, dass wir sehen Autoritäten, wir sehen Journalisten und wir sehen echte Menschen, nicht? Die unter dem gelitten haben, was passiert ist. Und für mich stellen sie sozusagen jeden Zuschauer dar, weil es uns allen passieren kann, nicht? Und das kann uns allen passieren unter Trump, das kann uns allen passieren unter Salvini, das kann uns allen passieren unter der AfD. Also sobald Populisten wie in Rumänien an die Macht kommen, heißt es automatisch, und das müssen die Leute verstehen, heißt es automatisch Inkompetenz. Das heißt, diese Leute werden immer inkompetente Menschen in den Staatsapparat reinbringen, damit sie ihn servieren, damit sie das machen, was sie wollen. Nicht? Wir haben es ja gerade in Österreich erlebt. Nicht? Man verkauft sozusagen ein ganzes Land sogar, wenn es ein bisschen Geld dafür gibt. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen. Wir sind natürlich das alte politische Bild satt. Man kann es aber nicht mit Populisten ersetzen. Was sie am meisten auszeichnet, ist Inkompetenz. Ja? Gier und Inkompetenz von Menschen, die wirklich nicht, eigentlich kein Interesse daran haben, dem Volk zu dienen.
Alexander Nanau über seinen Dokumentarfilm Kollektiv über Rumänien, aber auch ein allgemeingültiger Blick in staatliche Korruptionsmechanismen.